Als er aber vom Berge herabstieg, folgten ihm große Scharen. Und siehe, ein Aussätziger trat heran, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Da streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei rein. Und sogleich ward er vom Aussatz rein. Und Jesus sprach zu ihm: Sieh zu, dass du es niemand sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere die Gabe, die Moses vorgeschrieben hat. Als er aber nach Kapharnaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Sohn liegt im Hause gelähmt und leidet große Qual. Und Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete ihm: Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Sohn gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und habe Soldaten unter mir. Sage ich zu einem: Geh, dann geht er, und zu einem anderen: Komm, dann kommt er, und zu meinem Sklaven: Tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er und sprach zu denen, die ihm folgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Die Söhne des Reiches aber werden hinausgestoßen in die äußere Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Zu dem Hauptmann aber sprach Jesus: Geh, wie du geglaubt hast, soll dir geschehen. Und in derselben Stunde ward der Sohn gesund. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, meine andächtigen Christenbrüder und Schwestern. Nachdem wir an 4 Sonntagen vor dem Christkönigsfest Grundsätzliches betrachtet haben über die Wahrheit der Evangelien anhand der Instruktion der päpstlichen Bibelkommission und Grundsätzliches erwogen haben über Wunder im Alten und Neuen Testament, kommen wir nun jetzt in die Betrachtung der beiden Wunderkapitel bei Matthäus, nämlich des 8. und des 9. Da wäre zunächst zu sagen, dass sich an diesen beiden Kapiteln die hohe literarische Kunst des Matthäus aufweist. Nämlich diese beiden Kapitel bilden eine Trilogie, eine Dreiheit. Und sie sind folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Teil die Heilung des Aussätzigen, wir hörten es, die Heilung des Knechtes oder des Sohnes, darüber reden wir gleich noch, des Offiziers, und als drittes die Heilung der Schwiegermutter des Petrus, und das Ganze steht unter dem Aspekt des Glaubens. Dann folgen 2 Fragen. Der Schriftgelehrte fragt nach der Nachfolge Jesu, und ein Jünger fragt ebenso und will zuerst seinen Vater begraben. Die 2. Abteilung, wieder 3 Wunder, der Seesturm, die Dämonenaustreibung und die Heilung des Gelähmten. Und wiederum 2 Fragen: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Warum fasten deine Jünger nicht? Und der 3. Teil, wieder 3 Wunder, Tochter des Jairus, am Rande die blutflüssige Frau, Heilung von 2 Blinden, Heilung des stummen Besessenen, wiederum mit der Frage nach dem Glauben. So habe ich Ihnen einmal das Schema aufgewiesen und Ihnen damit auch gesagt, dass wir es wiederum, wie bei der Bergpredigt und auch sonst, mit einer Komposition zu tun haben, dass also die Dinge, die geschildert werden, sich nicht in der Reihenfolge brauchen ereignet haben, Matthäus sie zusammenstellt aus einer ganz bestimmten literarischen Absicht. Nun zur Geschichte von der Heilung des Aussätzigen, darauf verzichte ich heute, darüber habe ich am 28. August ja hier in der Kirche gesprochen. Beschäftigen wir uns gleich also mit der Erzählung von dem Hekantantorchos, mit dem Hauptmann, sagen wir. Das heißt also, ein Mann, der eine Hundertschaft unter sich hat. Und Lukas bringt diese Erzählung genau an der gleichen Stelle, aber bei aller Übereinstimmung in den Worten des Hauptmanns mit erheblichen Verschiedenheiten. Ich nehme an, dass Ihre morgendliche Aufmerksamkeit noch groß genug war, um das eben verlesene Matthäus-Stück noch im Ohr zu haben. Und nun lese ich Ihnen dazu vor die Fassung des Lukas, damit Sie gleich wieder erkennen, aus unserer Gesamtbetrachtung heraus, wie ein und dasselbe Ereignis von den verschiedenen Schriftstellern verschieden berichtet wird. Nachdem er all diese Reden, Lukas 7. Kapitel 1. bis 10. Vers, nachdem er all diese Reden vor dem Volke, das ihm lauschte, gehalten hatte, kam er nach Kapharnaum. Der Knecht, hier ist es eindeutig, der Doulos, der Knecht oder Sklave eines Hauptmanns, der diesem teuer war, lag krank danieder und war dem Tode nahe. Da nun der Hauptmann von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und ließ ihn bitten, er möchte kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus gekommen waren, baten sie ihn inständig, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, sagten sie, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Jesus ging mit ihnen hin. Als er nicht mehr weit von dem Hause war, sandte der Hauptmann Freunde und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, ich bin ja nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für wert gehalten, zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund werden. Denn auch ich bin einem Höheren unterstellt, obwohl ich Soldaten unter mir habe. Und wenn ich einem sage, geh, so geht er, einem anderen komm, so kommt er, und zu meinem Knecht tu das, so tut er es. Als Jesus dies hörte, staunte er über ihn, und sich zur nachfolgenden Menge kehren, sprach er, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Als die Abgesandten nach Hause zurückkamen, fanden sie den Knecht gesund. Dieser Lukasbericht erweist sich als der genauere und der vollständigere. Bei Lukas ist es von vornherein klar, dass der Hauptmann, er steht in den Diensten des Herodes Antipas, dessen Söldner hier meist aus Nichtjuden bestand, dass der Hauptmann ein Heide war und dass sein Sohn heißt bei dem einen Knecht Doulos bei dem anderen im Sterben lag und darum nicht zu Jesus gebracht werden konnte. Vor allem geht es aus dem Lukasbericht hervor, dass der Hauptmann als Heide es nicht wagt, persönlich zu Jesus zu kommen, sondern ihn durch Älteste der Juden bitten lässt, zu ihm zu kommen. Als Jesus auf dem Wege ist, so hörten wir gerade, schickt er nochmal Freunde zu ihm und lässt ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach. Bei Lukas tritt also der Hauptmann persönlich gar nicht auf. Er ist allerdings eine sympathische Gestalt, so sagen die Ältesten der Juden, er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge gebaut. Jesus ist verwundert über die Bitte, vielleicht auch unwillig darüber, dass er ein heidnisches Haus betreten soll. Aber der Hauptmann beeilt sich zu versichern, dass er keine unbescheidene Bitte vorträgt. Voller Demut und im starken Glauben erklärt er, er fühle sich als Heide nicht wert, dass Jesus persönlich zu ihm komme. Dies sei aber auch gar nicht nötig, denn Jesus könne ja durch ein Machtwort seinen Knecht retten. Er denkt sich also Jesu Vollmacht als eine Art Kommandogewalt, wie er sie als Soldat hat. Und solchen festen Glauben an seine Wundermacht hat Jesus nicht gefunden im eigenen Volk. Der Heide beschämt die Juden. Freilich hatte es vielleicht der Heide den Juden voraus, dass sein Messiasbild nicht verfärbt war durch die vielen Züge, die ihm im Lauf der Zeit bei den Juden dazu getan waren und durch falsche Messiasvorstellungen. Der Glaube des für einen anderen Bittenden, nicht des vom Leiden selbst Betroffenen, genügt Jesus, das Heilungswort zu sprechen. Der Ton der Erzählung, und das merken Sie, und ich bitte sich zu erinnern dessen, was wir früher gesagt haben, liegt gar nicht auf dem Heilungswunder, sondern der Ton der Erzählung liegt auf dem Glauben des heidnischen Hauptmanns. Dieser Glaube und die Verwunderung Jesu über den Unglauben im eigenen Volke, den nimmt Matthäus zum Anlass, um ein von Lukas an anderer Stelle niedergelegtes Wort Jesu anzufügen, die Verheißung für die Heiden und die Drohweissagung für die Juden. Viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen, die Söhne des Reiches aber werden hinausgestoßen in die äußere Finsternis. Auch das sollten wir klar sehen. Der hell erleuchtete Raum, in dem man zu Tische liegt, abends und draußen ist es dunkel. Heraus also aus dem hell erleuchteten Raum in die äußere Finsternis, von der inneren Helligkeit hinaus in die äußere Finsternis. Die Heiden werden, so will Jesus sagen, als gleichwertige Gäste am Tische des heiligen Mahles, des ewigen Mahles liegen. An der Seite der Patriarchen, während die eigentlich Geladenen, nämlich das jüdische Volk, davon ausgeschlossen ist. Nach dem Glauben der Juden, so hörten wir früher schon, sollten die Abstammung von Abraham und die Verdienste der Väter allen Israeliten per se in der künftigen Welt zugutekommen. Diesen Glauben erklärt Jesus, wie vor ihm schon Johannes der Täufer, als trügerischen Wahn. Gott hat die Freiheit, auch solche in seine Herrschaft aufzunehmen, die von Anfang an nicht berufen waren. Gottes Ruf gilt den Juden sowohl wie den Nichtjuden. Ausschlaggebend, und das kommt aus dieser Erzählung heraus, ist der Glaube an Jesus. Der von Jesus gelobte Glaube des Hauptmanns war zwar noch kein Heilsglaube im engeren Sinne, die ihm gewährte Gnade bestand ja in der Heilung seines Sohnes, seines Sklaven, seines Jungen. Das Lob, das er aus dem Munde Jesu erfährt, gilt nicht dem Maße seiner religiösen Bildung, sondern seiner gläubigen Gesamthaltung. Sie aber ist für den Anschluss an Jesus entscheidend. Nicht die intellektuelle Einsicht in religiöse Zusammenhänge, sondern das willentliche, wenn auch vielleicht erst anfängliche Ja zu der Person Jesu Christi. Die Kirche, meine Zuhörer, hat das Wort des Offiziers in ihre Liturgie aufgenommen. Und wir sprechen es bei jeder Messe vor dem Empfang der Kommunion dreimal: Herr, ich bin nicht wert, oder Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es gibt in der Liturgie der Kirche zahlreiche solcher Übernahmen und Umdeutungen biblischer Aussagen. Wenn ich sage Umdeutungen, dann bitte ich doch einmal mit mir Folgendes zu erwägen. Wir sind ja gar nicht in der Lage des heidnischen Offiziers, der darum weiß, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, ein heidnisches Haus zu betreten, ohne dass er kultisch unrein wird. Daher, so sahen wir, seine Bitte an Jesus, nicht zu kommen, sondern aus der Ferne zu helfen. Seine Rücksicht auf Jesus als einen gläubigen Juden, dem das Betreten eines heidnischen Hauses wegen der kultischen Unreinheit verboten war. Unsere Absicht aber, wenn wir das Wort des Hauptmanns sprechen, ist genau das Gegenteil, die Gegenteilige. Wir bitten ja geradezu den Herrn, zu uns zu kommen. Denn bei uns wird er ja nicht kultisch unrein, sondern im Gegenteil, wir dürfen und sollen als Christen sogar so sprechen, denn Jesus sagt ja im Auftrag: tut dies zu meinem Andenken. Er fordert uns geradezu auf, zu kommen. Unsere Unwürdigkeit ist eine andere als die des Hauptmanns. Er bekennt sich unwert oder unwürdig, weil er nicht Jude ist. Wir bekennen uns unwürdig oder unwert, obwohl wir Christen sind, weil wir erkennen, wie viel uns noch fehlt, zumal an Glauben und Lieben, wenn wir zum eucharistischen Mahl kommen. Der Herr lobt dieses anfängliche, im Anfang stehende, gläubige Vertrauen des nichtjüdischen Offiziers zu seiner Person und in seine Kraft. Wird er auch unseren Glauben an ihn und seine Heilsbotschaft loben können? Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.